NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem sprechenden Haus. Dieses Haus ist schon ziemlich alt und erzählt die Geschichten seiner Bewohnerinnen und Bewohner und das über die Jahrzehnte hinweg. Und er hat dieses Haus zum Sprechen gebracht. Henrik Santo ist heute mein Gast in à la carte. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir Kontakt haben.
Treppe aus Papier heißt dein Roman. Mit diesem Haus, das eben erzählt, es ist vor 2 Tagen gerade erschienen bei Blessing. Gelesen hast du daraus allerdings auch schon letztes Jahr in Klagenfurt. Da haben wir uns auch schon kennengelernt. Du wurdest nämlich eingeladen, beim Ingeborg-Bachmann-Preis mitzumachen, mitzulesen, wettzulesen. Der Text begleitet dich also eigentlich schon ziemlich lange, oder?
Das stimmt, genau. Also der Text, den ich in Klagenfurt gelesen habe, ist quasi in der Zwischenzeit zu diesem Roman geworden. In Klagenfurt werden ja unveröffentlichte Texte gelesen. Das heißt, damals war das noch ein sich in Arbeit befindliches Fragment. Und das Thema und diese ganze Thematik, das begleitet mich schon eine Weile. Der Text hat auch verschiedene, sagen wir, Formen durchlaufen. Also das Projekt hat auch mit einer sehr großen Ambitionen angefangen. Das war so, oh komm, 800 Seiten, ein ganzes Haus, alle Menschen. Und dann wurde das immer schmaler und ich habe so die Essenz immer weiter herausgearbeitet. Genau.
Wir lernen so im Wesentlichen 3 Familien kennen, die eben dieses Haus über die Jahrzehnte bewohnen. Und wann ist dir klar geworden, dass du das irgendwie eindampfen musst oder dass daraus dieser Roman wird? Vielleicht auch, was ist ja passiert jetzt in diesem Jahr seit Klagenfurt und jetzt eben der Buchveröffentlichung?
Genau, also diese 3 Familien, die es gibt, die waren schon immer der Kern der Geschichte, weil es so, für mich war immer wichtig, die zentrale Geschichte, wo es um Verantwortlichkeit, Überleben, Shoah, NS geht, zu erzählen. Und ich habe gemerkt, dass alle anderen Stränge, die ich da erzähle, mehr davon ablenken können. Und gleichzeitig, die sind auch noch im Text ein bisschen angelegt. Es gibt ja Verweise auf Figuren, die im Hintergrund agieren und Dinge tun und wo es ja auch eine Progression gibt, weil ich es auch wichtig fand, dass es nicht nur diesen Eindruck hat, dass es quasi diese 3 Familien gibt über die Jahrzehnte hinweg und der Rest sind alles irgendwelche Statistinnen. Aber gleichzeitig der Fokus dieser Geschichte, also es geht um Erinnerungen und um die Art, wie auch in innerdeutschen Familien erinnert wird. Und das zu fokussieren, hat dem Projekt, denke ich, sehr gut getan.
Ja, weil, wie du schon gesagt hast, das wäre ja auch sehr ausufernd geworden. Es gab ja einfach auch viel, was zwischen dem Zweiten Weltkrieg und eben dann jetzt heute passiert ist. Jede Familie lebt dann ja eben auch in ihrer Zeit. Ja. Jetzt also ist der Roman in der Form, wie er sein soll, perfekt sozusagen und ist draußen. Nächste Woche die Buchpremiere im Literaturhaus Hannover und zwar am Mittwoch, am 27. August um 19 Uhr. Also Buchpremiere und ja aber auch Heimspiel. Das stelle ich mir schon ganz schön aufregend vor.
Total. Es war mir richtig wichtig. Also ich lebe seit 3-4 Jahren jetzt in Hannover und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und es war mir richtig wichtig, dass wir die erste Lesung, also wirklich die erste Premiere, ich muss das Wort nicht erklären, in Hannover abhalten, gerade auch, weil ich das Literaturhaus so schätze. Und ich weiß, dass Ende August um 19 Uhr eine Indoor-Veranstaltung zu besuchen jetzt nicht auf der Bingo-Card von allen Menschen steht, aber ich verspreche, es wird sehr, sehr schön. Und es gibt Tickets im Vorverkauf noch, ein paar gibt's noch, also schnell sein lohnt sich.
Okay, ja, spätestens nach dieser à la carte Sendung wollen alle zu deiner Lesung kommen. Henrik Santo heute bei NDR Kultur à la carte.
Thank you.
Der erste Satz aus Carl Jenkins' Palladio, ein Concerto Grosso für Streichorchester. Wir hörten das London Philharmonic Orchestra hier auf NDR Kultur. À la carte heute mit Henrik Santow. Er hat seinen neuen Roman mitgebracht, Treppe aus Papier. Und diese Treppe gehört in ein vierstöckiges Haus. Das Haus steht so schon ziemlich lange. Es erzählt auch selbst die Geschichte der Bewohnerinnen und Bewohner, die darin eben vieles erlebt haben. Und ich habe mich gefragt, wann du auf diese oder wann du wusstest, dass das Haus das erzählt. Also irgendwann musst du ja wissen, das ist meine Geschichte. Aber wer erzählt sie? Erzählt sie jetzt diese Figur, diese Figur, diese Figur? Nein, ich will, dass das Haus erzählt.
Ja, das ist mein Problem war von Anfang an, dass ich versucht habe, die Linearität, die wahrgenommene Linearität von Zeit aus der Art, wie Erinnerungen übertragen werden, herauszunehmen. Das heißt, ich habe eine Erzählfigur gebraucht, die losgelöst ist von Zeit, weil wir Menschen, wir altern vor uns hin, das ist ganz wunderbar. Und dann ist mir aufgefallen, dieses Haus, das Konzept, das ein Haus erzählt, befreit mich A davon, dass es diese Linearität gibt und diese Gleichzeitigkeit, also man muss sich das so vorstellen, in diesem Roman passiert alles gleichzeitig. Das Haus hat keine Zeitwahrnehmung, die ein Vergangenes und ein Zukünftiges kennt, sondern es ist immer gleichzeitig. Das ist sprachlich interessant, auch spannend zu schreiben, herausfordernd auch so zu schreiben, dass man das gerne liest und dass es nicht nur überfordernd ist. Aber
dass man auch versteht, wo man sich gerade befindet. Es gibt dann oft so diese Formulierung, was du Gegenwart
genau,
nennst.
Genau, in einem Augenblick, den du Gegenwart nennst, genau. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe so eine Art Wellenbewegung drin. Also ich habe Stellen, wo das Haus extrem präsent, nah an der eigenen Wahrnehmung erzählt. Und dann tritt es so ein bisschen zurück. Also als würde man so einen Regler ein bisschen hinunterdrehen und dann führt es so die Lesenden durch die Geschichte und arrangiert diese Geschichte ein Stück weit. Und was für mich ausschlaggebend war, um dieses Haus jetzt nicht nur als eine Instanz zu haben, die einfach existiert, sondern die auch fühlt. Das Haus ist ja auch eine Figur,
ja,
die sehr starke Emotionen hat und sehr starke Haltungen auch hat. Ich meine, es war im Jahr 2021, habe ich für das Zeitzentrum Zivilcourage einen Text geschrieben, bei dem es um die Deportation von 1001 jüdischen Menschen aus Hannover nach Riga ging. Und ich habe Biografien der deportierten und ermordeten Menschen bearbeitet literarisch und habe dabei festgestellt, dass sie alle an einem Ort konzentriert wurden, bevor sie deportiert wurden. Und zwar in einem sogenannten Judenhaus in der Lützowstraße. Da steht heute ein Parkhaus. Ironisch, tragischerweise. Und ich habe mir überlegt, wie dieses Haus diese Zeit beschreiben würde. Weil es war ein ehemaliges jüdisches Gemeindehaus, das dann enteignet wurde und ein Teil der Repressalien damals bestand ja darin, dass man Menschen entwurzelt hat aus ihren Wohngegenden, dass man sie gezwungen hat, an anderen Orten zu leben und eben teilweise interniert hat in diesen sogenannten Judenhäusern. Und dieser Zorn, diese Ohnmacht, dieses auch das Warme, das Widerständige, das Überlebenswollende gepaart mit diesem allem, was draußen geschieht, allem, was drinnen geschieht und. Das hat bei mir diesen Eindruck angeworfen, dass ich wirklich gerne diese Geschichte aus der Perspektive dieses Hauses erzählen würde. Auch um mir jetzt keine Geschichte von Menschen anzueignen, an die man sich ja nur annähern kann. Und gleichzeitig finde ich aber das Mittel des Hauses als Erzähler auch so mächtig, weil wir in den allermeisten Fällen soziale Mobilität vorausgesetzt, in Häusern leben. Und dieses Bewusstsein zu haben, okay, man geht in einen Raum und sich zu überlegen, okay, was war vor mir hier? Was hat dieses Haus schon erlebt? Was hat dieser Raum schon erlebt? Was wird sein, wenn ich hier nicht mehr bin? Und. Das war auch ein Gedanke, den ich sehr, sehr spannend fand und den ich auch so mit Freude in diesen Text eingewoben habe.
Ja, der kommt ja sozusagen genau auch. Also es gibt diese eine Figur, Nele, die eben in unserer Gegenwart sozusagen verhaftet ist und der irgendwann klar wird, ich lebe zwar hier, aber hier hat ja tatsächlich schon mal jemand gelebt, vor 50, 60, 70, 80 Jahren und davor und sich nochmal klar darüber zu werden. Also es ging mir auch so beim Lesen des Buchs, dass ich gedacht habe, Ich wohne in einem Haus, das 1903 erbaut wurde, und in der Wohnung, wo ich jetzt wohne, da haben ja auch schon andere Leute gewohnt. Also es passiert schon so dieser Prozess. Lass uns noch mal einmal auf die Figuren gucken. Bitte. Nela hatte ich jetzt schon angesprochen, also eine 15-Jährige, die gerade Geschichtsklausuren schreiben muss. Es geht um die Neugründung der BRD. Und sie kann mit Geschichte nicht so viel anfangen, hat aber dann plötzlich Kontakt zu einer 90-Jährigen, zu Irma, die im Erdgeschoss wohnt und die eben auch schon als kleines Kind da gewohnt hat. Sie war dann mal zwischenzeitlich weg und die hat Eltern, die glühende Nationalsozialisten waren, große Hitlerverehrer. Und die zwei lernen sich kennen. Was passiert zwischen diesen beiden Personen?
Diese Begegnung zu schreiben hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich gerade, was diese Jugendlichkeit von Nele angeht, sehr viel Spaß daran habe, eine Jugendfigur zu zeichnen, die proaktiv ist, die neugierig ist. Ich finde diesen ganzen Sprech so, ja, Jugend interessiert sich nicht dafür, Also es gibt ja diese ganzen, die sind ja so alt wie die Zivilisation. Also man findet ja in jedem Jahrhundert Beschwerden über die sogenannte Jugend. Das ist auch schon drollig auf eine Art. Und ich fand es einfach total spannend, so diesen Wechsel zu vollziehen, der bei ihr passiert, dass sie ein Bewusstsein dafür bekommt, dass Geschichte eben nicht nur Geschichte ist, sondern eine Summe von Ereignissen, die darin mündet, was sie als Gegenwart begreift. Und was dann eigentlich passiert und was ihr eigentlicher Weg ist, ist dann herauszufinden, okay, aber inwiefern ist meine Familie involviert gewesen? Welche Arten von Erinnerungen gibt es in meiner Familie? Wie wird das weitergetragen? Und bei ihren Eltern haben wir da so zwei sehr typische, aber unterschiedliche Arten der Weitergabe, nämlich einmal die Verdrängung und einmal die Verklärung. Und das ist ja, wie häufig innerdeutsch über die NS-Zeit gesprochen wird. Und gleichzeitig hat sie da mit Irma eine Person, die einfach eine Zeitzeugin jetzt aus Täterschaftsperspektive ist. Und die dritte Person, die ja ganz wesentlich ist auch für dieses Geflecht, ist eben Ruth. Und Ruth ist die Tochter eines jüdischen Ehepaars, dem am Anfang das Haus gehört, bevor sie enteignet werden. Und Ruth ist auch eine Person, die sich in diesem Haus sehr viel bewegt und zu der das Haus auch eine besondere Verbindung hat. Und aus dem Schicksal, das Ruth und ihrer Familie droht, leitet sich auch ganz viel Haltung dieses Hauses ab, weil dieses Haus wahnsinnig wütend ist darüber. Und dadurch, dass es keine Zeit kennt, ist es gleichzeitig immer wütend. Also es gibt keine Abgeschlossenheit.
Also es passiert quasi ständig, genau, dass irgendwelche Soldaten kommen und es demolieren, zur gleichen Zeit, aber ist auch Nele quasi in dem Haus zu Hause und verliebt sich. Also es passieren viele Sachen halt parallel einfach.
Genau, diese unerträgliche Gleichzeitigkeit der Dinge. Und genau diese, also es gibt ja Kräfte, politische Kräfte in Deutschland, die einen Wunsch nach Abgeschlossenheit vor sich hertragen. Und daran zu erinnern, dass es diese Abgeschlossenheit in dieser Form nicht geben kann, weil also da werden ja so argumentiert, das ist so lange her und bla bla bla. So. Sehr, sehr fachlich, wenn ich jetzt bla 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 sage. Aber ich habe wenig Geduld für diese. Ich habe wenig Geduld für diese.
Müssen wir auch nicht ausbreiten an der Stelle.
Aber genau das ist der Punkt zu sagen, gut, das ist, also gesamthistorisch gesehen ist das ein winziger Zeitraum. Einerseits, andererseits halte aber nach in so vielen Bereichen. Also alleine, wenn ich in meine eigene Familiengeschichte schaue, ich bin Überlebender, also Enkel und Kind von Überlebenden der Shoah, so. Also auf einer transgenerationellen Ebene. Ja. Und das ist, also mein Vater zum Beispiel, der ist Jahrgang 42. Der hat relativ viel mitbekommen. Und das ist nicht so weit weg generationell. Ja. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben nicht irgendwie vom Staub der Geschichte verschüttet ist, sondern dass es nachwirkt, dass es nachhalt, dass es wahnsinnig viel Wohlstand gibt, der da geraubt wurde und der in eine Gesellschaft geflossen ist. All diese Dinge mitzubringen, das hat auch diesen Fokus.
Darüber sprechen wir gleich noch hier in der Kultur à la carte mit Henrik Santo. Zum einen natürlich über deine Familiengeschichte, zum anderen wollen wir gleich einmal hören, wie dieses Haus denn erzählt.
Thank you.
Ludovico Einaudi hier auf NDR Kultur. Das war Wunschmusik von Henrik Santo, Schriftsteller, Moderator und Spoken Word Künstler. Und das merkt man doch sehr schnell, wenn man dieses Buch, dein neues Buch, Treppe aus Papier in die Hand nimmt. Da hört man diesen Sound und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass das Haus erzählt und dass da eben auch dieses Haus diesen Sound mitbringt. Und da wollen wir einmal gern reinhören. Du liest uns eine kleine Passage und zwar den Anfang des Buches.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, ich lese einen Teil des ersten Satzes, der ist nämlich recht lang und beschreibt recht ausführlich, wie ich finde, wie dieses Haus wahrnimmt und wie es diese Gleichzeitigkeit wahrnimmt. Wir gehen rein. Wir sind eine Summe aus Rohren, sind gestapelter Stein, verputzte Mauer, ein Labyrinth aus Wand und Decke, das in unserem Inneren jede Bedeutung verliert. Wir sind Treppen und Toiletten, Fensterglas und Müllversorgung, Tapete und Holz, die Briefkästen mit wechselnder Beschilderung, für uns ein Flimmerbild. Wir sind der Mund, in den du deine Säuglinge trägst, aus dem du uns auf Baren verlässt, das Echo von Sicherheit, Schuhen, Sandalen, Sneakern, Socken, Düfte der Kochkunst, das Sonntagsmahl, die Tiefkühlpizza, der Rauchmelder, weil eine Pfanne nicht beschichtet, der Ofen undicht oder das heimliche Rauchen doch nicht so heimlich, in unserem Atem läuten Wecker, in unserem Bauch schellen Türklingeln, entstehen Geheimnisse, ob geteilt oder verborgen, wir erinnern, weil nichts das Innere verlässt, weil es immer ist, kein Ende, nur Fortbestand. In jedem Atemzug, Mondlandung, Mauerfall, Sportpalastrede, Schmach von Cordoba, Metropolis, Machtübernahme, Jesse Owens, Fanta, Befreiung, Mauerbau, Benno ohne Sorg, Deutscher Herbst, Sommermärchen, Grillfeten, Familienalben, Tupperware, Porenbeton, Tonsiegel, Estrich, Schieferkabel, Polyvinylchlorid, Menschen, die wissen, was Polyvinylchlorid ist, Plattenspieler, Pferdehuf, Straßenbahn, Lastenrad, VW, Käfer, Kutsche, Bus, Handkarren, Familie Sternheim, Familie Ton, Stiefel, Schläge, Sterne, Opa, der selbstredend nur unfreiwillig bei der SS war, Opa, als er noch kein Opa war, wir sehen, wir erinnern, wir kennen das Schweigen zu Tisch, die zurückgehaltene Frage, den Wunsch, die eigene Familie aus dem Schneider zu wissen und auch, dass der Wunsch fromm bleibt, denn wir erinnern der Verschleppten und Vertriebenen, die ebenso am Tisch sitzen, streiten, lachen, planen, wir kennen die Versteckten, die Verstecker und die Spitzel, die Blockwarte und ihre Depeschen am schwarzen Brett, die Reklamen, die trotz der Aufkleber ungefragt in Briefkästen landen, die maschinell beschriebenen Briefe, bedrohlich in ihrer Sachlichkeit, die klammen Finger beim Öffnen der Umschläge, die Erleichterung, wenn die befürchtete Mahnung lediglich eine Mitteilung ist. Wir kennen die ersten Schritte und die letzten Atemzüge, wenn Augen erstmals begreifen, was Raum ist, wenn die Hüfte vor dem Körper in den Ruhestand geht, die durchgelegenen Betten und vakuumverpackten Matratzen, die Namen der Pressspanregale und das heimliche Naschen in der Nacht.
Henrik Santo, ein kleiner Auszug aus seinem Roman Treppe aus Papier. Hilft es dir beim Schreiben auch laut dann zu lesen, was du geschrieben hast? Muss das sein vielleicht?
Teilweise. Also ich habe schon unterschiedliche Modi im Schreiben, abhängig davon, ob das jetzt ein Text ist, der fürs Ohr geschrieben wird, also für die Bühne oder fürs Auge, also zum Lesen. Gleichzeitig ist mir auch bei den Texten, die jetzt fürs Auge geschrieben werden, auch wichtig, dass die Melodie stimmt. Und ich habe so dieses Verb für mich, dass wenn ich sage, der Text passt, dann sage ich nicht, der passt, sondern der Text singt für mich. Also ich habe da so einen sehr musikalischen Zugang. Und dafür ist das schon auch wichtig, dass ich mir das mal laut vorlese. Mhm. Also nicht immer, nicht alles, aber ja.
Und dieser erste Text, war der für die Bühne konzipiert? Weil es klingt schon so, als wäre es ein Text, der gelesen, laut gelesen werden muss.
Nein. Nein? Das war alles, das ist alles, was in diesem Buch steht, ist rein für das Auge
nur
geschrieben.
Nur für das Buch.
Nur für das Buch, genau. Und rein für das Auge. Ich fand natürlich in diesem ersten Satz, aus dem wir gerade gehört haben, der soll ja auch ein bisschen überfordern. Also ich finde es ehrlich, wenn Bücher sagen, so, pass auf, so, das ist der erste Satz, das ist, was dich erwartet. Wenn du diese Hürde genommen hast, kommst du mit dem Rest easy klar. Mhm. Der letzte Satz ist wahnsinnig kurz als Ausgleich. Aber vor allem fand ich es auch spannend, eben diese Gleichzeitigkeit zu machen. Und dieser Satz, das waren jetzt anderthalb Seiten, so, da kommen noch zwei und da passiert einfach viel. Und diese Wahrnehmung aufzudröseln, wie das... Es ist ja schwierig, das auch in Sprache zu gießen, weil wir ja auch linear zeitwahrnehmende Wesen sind. Aber der Versuch, das zu machen, das hat schon diese sehr orale Sache, weil ich glaube, dass auch dieses Orale, das Sprechende, auch diese Unvermitteltheit hat, die es braucht, um diese Gleichzeitigkeit vielleicht mitzunehmen und mitzuerleben.
Hm. Du schreibst auch jeden Tag ein Gedicht, ist das richtig?
Das ist richtig.
Habe ich auf deiner Internetseite gelesen.
Ja, nicht seit immer, aber derzeit schreibe ich jeden Tag ein Gedicht.
Wie kam es denn dazu? Oder ist es so ein Reinkommen in den Tag? Also als Schreibender erstmal geschrieben zu haben?
Ja, teilweise. Also tatsächlich schreibe ich eher abends meistens, also jetzt gerade zumindest. Das kam daher, dass ich einerseits, also das, was ich mache, ist ja etwas, was davon profitiert, wenn man es regelmäßig macht und wie andere ihr Instrument jeden Tag üben oder ihre Sportart oder, versuche ich jeden Tag zu schreiben und das klappt aber natürlich nicht immer.
Heute?
Heute noch nicht, aber steht noch auf der Liste, pass auf. Und die Einheit eines Gedichtes, einer kleinen Lyrik, ist super manageable, dass ich es auf jeden Fall unterbringe und das hält mich gleichzeitig auch fit, wenn ich gerade so zwischen Projekten stehe. Also ich bin gedanklich schon im nächsten Roman, so ein bisschen die Natur der Sache, aber noch in einer Konzeptionsphase.
Die Eliza Aria aus der Wild Swan Suite von Elena Katz-Czernin. Henrik Santo ist mit seinem Roman zu Gast, Treppe aus Papier in à la carte. Der Wir-Erzähler ist ein Haus, wir haben das Haus schon kennengelernt. Ein interessiertes, einfühlsames, aber auch ein bisschen altkluges Haus, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Dieses Haus sagt zum Beispiel, Wir haben beobachtet, dass Menschen mit einer vollkommen glücklichen Jugend als nicht besonders spannende Menschen enden. Versteh uns nicht falsch, wir wünschen niemandem schlimme Erfahrungen, kein in Schleife und Papier gehülltes Trauma zum 16. Aber wenn Menschen komplett widerstandslos 18 werden, laufen sie Gefahr, die charakterliche Tiefe von Joghurt zu erreichen. So, Henrik, wie sieht's mit deiner Joghurt-Jugend aus?
Ah, meine Jugend war schon sehr stückelig. Das war nicht wahnsinnig joghurthaft. Nee, das war schon eher.
Also viele Erdbeerstückchen in der.
Ja, ich würde eher von Granit sprechen, aber ja. Ich bin. Also, wie lange haben wir denn Zeit? Wie therapeutisch soll es denn werden?
Du bist ja ein wilder Mix, das kann ich ja schon mal verraten.
Stimmt. Halb Finne, halb Ungar.
Genau, finnisch-ungarisch. Genau. 88 in Frankfurt am Main geboren, also yes. Deutschland natürlich doch deine, genau. Ich weiß nicht, ob man Heimat sagen darf.
Also darf man, weiß ich nicht, wie korrekt das ist. Also ich lebe so richtig fest in Deutschland, seit ich 5 bin. Und habe Deutsch so mit 6, 7 gelernt, würde ich sagen. Und habe schon ein sehr internationales Heimatverständnis. Also ich verbinde mit Heimat gar nicht so viel oder gar nicht so sehr Orte, sondern eher Menschen, würde ich sagen. Weil es gibt, glaube ich, also der Begriff der Heimat ist ja wahnsinnig komplex und wahnsinnig viel perspektivisch umschrieben gerade. Davon wird auch das nächste Buch handeln tatsächlich. Aber ja, also ich hab eine mobile Heimat, würde ich sagen.
War das schwierig? Oberfranken aufgewachsen?
Unterfranken.
Unterfranken, ja. Entschuldige.
Alles gut, das ist eine Unterscheidung, die nur in Franken wichtig ist. Das ist eine Gegend, die ist historisch ein bisschen rough für Leute, die da nicht seit 200 Jahren herkommen. Insofern, ja, hatte schon seine Hürden, das Ganze. Also auch ländliches Unterfranken, das macht auch nochmal.
Was für Hürden?
Naja, es ist natürlich, wenn man irgendwie in die Peripherie eines 400 Menschen starken Dorfes zieht, für die Würzburg eine Stadt ist, die weit weg ist, dann sind 3 AusländerInnen eine empfindliche Belastung für so ein Dorfgefüge.
Deine Eltern und du.
Genau. Und bei mir ist es ja auch so, also ich lebe ja so an der Naht. Also das Finnische, das finden alle toll, das ist immer,
Interessant.
Ja, cool. Sag mal was. Juhu. Und das Ungarische, das kommt ein bisschen drauf an. Also da kickt schon hier und dort so ein osteuropäischer Vorurteilskatalog vielleicht. Aber vor allem ist es eine ungarisch-jüdische Familienkonstellation bei mir. Und auf so jüdisches Leben, das hat schon viel angeworfen bei den Leuten damals, ja.
Und dann bist du ja eben auch unterschiedlich gewandert, gereist, hast unterschiedlichen Orten gelebt, unter anderem in Wien auch. Lange. Warum hat es dich nach Hannover verschlagen? Ins wunderschöne Hannover.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wien und Hannover sind völlig gleichwertige Städte. Ich habe 11 Jahre in Wien gelebt. Ich hatte da auch eine sehr schöne Zeit. Und dann war es aber auch einfach Zeit, beruflich weiterzuziehen. Und ich bin ja im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv. Und dafür ist Wien tatsächlich geografisch etwas unpraktisch. Und dann hat sich das in meiner damaligen Beziehung auch gut ergeben, dass meine damalige Partnerin eben nach Hannover konnte beruflich, familiär. Und ich bin ja standortflexibel. Und ich war so, ja klar, warum nicht? Hannover, schön. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Ich bin richtig gerne in Hannover. Ich reise sehr, sehr gut. Also es klingt immer so ein bisschen fies, wenn ich sage, ein Vorteil ist, dass man schnell wegkommt. Aber vor allem fühle ich mich in Hannover wirklich sehr, sehr wohl, weil es einfach eine angenehme Größe hat, sehr viel Grünfläche. Die Leute, die mir hier begegnen, sind super fein bislang gewesen. Und ja, freue mich hier noch eine Weile zu sein.
Du hast am Ende deines Buches einen Dank mit eingeschrieben. Ich danke meinem Vater und meinen Großeltern, ohne deren Widerständigkeit und Überlebenswucht es weder mich noch dieses Buch gäbe. Was steckt hinter diesem Dank?
Nun, also ich möchte einmal auf den Punkt der Widerständigkeit zuerst eingehen, weil gerade wenn es so um jüdische Schicksale in Bezug auf NS geht, gibt es ja häufig diesen reduzierten Fokus auf ein reines Opferdasein. Und es ist gleichzeitig schwierig, sich so einem Schicksal anzunähern, literarisch, ohne das drohende Unheil mit einzubeziehen. Und ich habe versucht, diesen Lebenswillen und diese Widerständigkeit und dieses sich nicht dem ergeben, was einen umgibt, auch in die Familie, in diesem Buch einzuflechten. Bei meiner Familie war es so, dass die Tatsache, dass es mich gibt, einer großen Reihe von Glücksfällen geschuldet ist. Mhm. Also mein Vater ist Jahrgang 42, wurde kurz nach seiner Geburt getrennt von seiner Mutter versteckt. Meine Großmutter wäre um ein Haar mehrfach deportiert worden. Er war ein Kleinkind in einem belagerten faschistischen Ungarn. Ist jetzt auch nicht die lebensbejahendste Umgebung. Also die Tatsache, dass es mich gibt, ist dieser Überlebenswucht geschuldet. Und dann war ja nach 45 nicht alles gut. Dann gab es erstmal ein kommunistisches Ungarn. Die Mitglieder meiner Familie, die es nach 45 in Ungarn noch gab, sind dann alle spätestens 56, Anfang 57 geflohen. Auch ein Risikofaktor und. Also ich bin eine sehr unwahrscheinliche Existenz, statistisch gesehen. Und das meine ich mit dieser Überlebenswucht. Mhm. Von der Überlebenswucht auf der finnischen Seite, da gab es auch Diverses, gar nicht zu sprechen.
Erinnerungskultur ist ja auch eins deiner Themen, die du immer wieder beackerst und wo du auch neue Wege suchst. In diesem Buch Treppe aus Papier geht es ja auch um das Erinnern oder das Nichterinnern, das Schweigen. Wenn du jetzt so erzählst, habe ich das Gefühl, in eurer Familie hat das mit dem Durchbrechen des Schweigens, mit dem Erzählen ganz gut geklappt.
Ja, das Schweigen ist eher eine deutsche Variante. In der jüdischen Familie wird nicht geschwiegen. Also zumindest, oder wenn, dann über Details meinetwegen. Aber da wird, so habe ich das zumindest, also das kann man jetzt natürlich nicht pauschalisieren. Aber
nein.
Die Variante, wie ich das kennengelernt habe, ist, ich bin sehr, sehr früh in Berührung gekommen mit, übrigens, diese Verwandten haben das, denen ist das passiert, denen ist das passiert, denen ist das passiert. Und das ist ja auch eine Art des Überlebens. Also, dass quasi die Geschichte erzählt wird und weitergetragen wird und ich möglichst genaue Kenntnis habe, was mit Cousins, Cousinen meiner Großmutter geschehen ist oder. Einfach um nicht in Vergessenheit zu geraten, weil der Versuch, jüdisches Leben auszulöschen in seiner Gesamtheit, beinhaltet ja auch dieses Verniemanden, das Vergessenmachen. Und dem wirkt ja diese Tradition des Erzählens und des Bewahrens und des Weitertragens fort. Wohingegen natürlich in deutschen Familien und in Täterfamilien, sind ja nicht nur deutsche Familien und nicht alle deutschen Familien sind Täterfamilien, ne? Ist diese Verdrängung ja bequem, weil so 45 ist vorbei, man möchte sich nicht erinnern, man möchte selber höchstens irgendwie Opfer gewesen sein, oder in Österreich war das Mitläuferargument ganz wohlverbreitet, ein Gedanke, der ja bis heute auch wirkt, und an der fehlenden Aufarbeitung des Faschismus in Österreich kann man auch so momentane politische Situationen ganz gut ableiten. Und ja, also diese Wahl gab es nie bei mir. So, ich hatte nie die Möglichkeit, mich nicht damit auseinanderzusetzen.
Bist du darüber auch zum Schreiben gekommen? Also Schreiben kann ja durchaus auch etwas Befreiendes haben. Gibt es da eine Verbindung?
Ich würde es nicht ausschließen. Also für mich war immer das Erzählen von Geschichten vordergründig die Motivation. Dann habe ich naiverweise angenommen, dass ich das über einen Regieweg wählen kann, dass ich einfach Filme mache. Und dann hatte ich aber das Problem, dass man mit 15, wenn man in Unterfranken sitzt, nicht wahnsinnig umringt ist von Menschen, die motiviert dabei mithelfen wollen, wenn man einen Film drehen will. Und meine damaligen Freunde waren jetzt nicht ganz so Feuer und Flamme von dem Plan, die ich so entworfen habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Destillat dieses Wunsches ist das Erzählen einer Geschichte. Und dann fokussiere ich mich aufs Schreiben. Und ich habe naiverweise angenommen, dass man da sehr unabhängig ist, was man nicht ist. Man braucht trotzdem Teams und Kontakte und Verbündete, und die habe ich zum Glück. Ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, wie gut ich gerade aufgestellt bin und wie umzingelt ich von Menschen bin, die meine Interessen vertreten oder es gut mit mir meinen und für mich einstehen und für mich Türen öffnen und Wege bereiten. Aber ja, also das Bewahren ist natürlich ein Thema, und diese Herkunftsfragen, diese Familienfragen, dieses Historische, das schwingt bei mir im Schreiben schon auch stark mit, klar. Und ich würde das schon mit einbeziehen, dass es sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass ich diesen Wunsch des Bewahrens und des Erzählens auch so ausgeformt habe.
Du hast vorhin gesagt, du magst es eigentlich nicht, dass wir heute so ein bisschen abschätzig über Jugendliche sagen, die interessieren sich nicht für die Geschichte. Jetzt, wenn wir uns diese Figur angucken, Nele, die eben 15 ist und eigentlich auch gar nicht so interessiert an Schule, die tut sich ja auch ein bisschen schwer mit der Geschichte.
Die tut sich definitiv schwer. Das ist, glaube ich, vor allem ein Vermittlungsproblem. Das ist vor allem ein... Wir haben die Situation, das finde ich ganz spannend in Deutschland, weil Schule keinen besonders guten Ruf hat. Also vor allem so Lehrkräfte gehören zu einer Personengruppe, auf die gerne eingeschlagen wird, denen gerne vielfache Verantwortung einfach übertragen werden. Gleichzeitig gibt es Lehrpläne, die optimiert sind nach Dingen, die sowas wie eine Förderung von Neugier nicht unbedingt beinhalten. Und das finde ich sehr tragisch, weil Neugier was Grundmenschliches ist und alle Menschen das haben. Das ist eher was, was systematisch aberzogen wird oder sanktioniert wird. Und gerade in Bezug, also ich arbeite sehr viel mit Jugendlichen, weil ich viele Workshops gebe an Schulen zum kreativen Schreiben. Ich habe einen großen Fokus auf mehrsprachigem Schreiben und arbeite mit mehrsprachigen Gruppen auch und mache in dem Zusammenhang auch öfter irgendwie Workshops zum Thema jüdisches Leben, Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur. Und ich beobachte, dass der Wunsch, was zu gestalten, dass der Wunsch, der eigenen Neugier nachzugehen, den Raum zu finden, das zu dürfen, ganz, ganz verbreitet ist. Und ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich gefragt werde, so, hey, dürfen wir über das und das schreiben? Und ich bin so, natürlich dürft ihr. Das ist keine Kategorie, mit der wir hier arbeiten. Es geht mir nicht darum, dass ihr das richtig macht, sondern dass ihr einfach eine Freude an eurem eigenen neugierigen Wesen entwickelt und in der Art, wie ihr mit diesem in die Welt geht. Und leider ist das was, was vielerorts aber und in vielen, vor allem schulischen Systemen, aberzogen wird, weil es auch gar nicht, weil es als nicht dienlich angesehen wird.
Mehrsprachigkeit, wir hören gleich Musik, die du dir auch gewünscht hast von Jacques Brel, also wir gehen ins Französische sozusagen. Vorher nochmal die Frage, wie lässt sie, also braucht es denn, wenn du sagst, es wird aberzogen auch in der Schule, müssen wir über ganz neue Schulsysteme nachdenken oder was ist deine Erfahrung jetzt auch, wenn du eben mit Jugendlichen arbeitest, in Workshops bist, geht das außerschulisch oder welche Räume müssten sich sozusagen öffnen?
Das ist eine extrem komplexe Frage, die ich auch nicht hinreichend beantworten kann, weil ich kein Experte für Pädagogik bin. Ich kann das nur aus meiner Berufserfahrung schildern. Und was ich beobachte ist, dass Jugendliche extrem davon profitieren, wenn man ihnen einen Raum gibt, in dem sie wirken können, in dem sie ihre eigenen Geschichten erzählen können, in dem sie aktiv mitgestalten können, wie sie diesen Raum füllen und sie darin auch stärkt, in dem Versuch kreativ zu sein. Was wir gerade erleben, auch ist so die Sorge davor, sich lächerlich zu machen, weil man irgendwie was versucht, weil man ernsthaft was versucht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Post-Covid-Erfahrung, weil diese paar Jahre Lockdown sicherlich auch die nachfolgenden Generationen ein Stück weit verunsichert haben. Und ich beobachte das gerade in Klassenkontexten, dass es mühsamer ist, als es vor Corona war, die Menschen dazu zu bringen, sich zu trauen, sich zu zeigen. Was heißt bringen? Also ihnen den Raum zu schaffen, in dem sie sich zeigen können. Aber wenn sie es dann tun, profitieren sie immens davon. Und gesehen zu werden, zu erzählen, sich mitzuteilen, etwas zu schaffen, das sind ja grundmenschliche Wünsche und Motivationen, die wir alle teilen in irgendeiner Form oder mal geteilt haben. Und diese Räume zu schaffen und zu ermöglichen, ist einfach schön.
Dazu passt ja vielleicht jetzt der Applaus, den wir hier schon gleich hören. Der ist allerdings für Jacques Brel. Wir hören Amsterdam. Es ist eine Live-Aufnahme. Und warum sich Henrik Santow dieses Stück gewünscht hat, Das klären wir gleich hier in à la carte.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Jacques Brel. NDR Kultur, à la carte. Amsterdam haben wir gehört, Wunschmusik von Henrik Santow. In Amsterdam hast du aber noch nicht gelebt, oder?
Nein, nein, nein.
Aber du warst natürlich schon da.
Ich war schon da.
Und ja. Du wirst irgendwann da leben.
Ich glaube nicht.
Warum hast du dir das Stück ausgesucht?
Ich habe eine ganz, mir ganz nahestehende und wichtige Person, die auch sehr viel mich unterstützt hat bei der Umsetzung dieses Romans. Und sie hat eine Vorliebe für Chanson und hat mir dieses Stück gezeigt. Und diese ganze Stimmung, also ich spreche kein Französisch. So, ich spreche einige Sprachen, Französisch gehört nicht dazu. Ich kann so ein paar Brocken. Und ja, aber ich mag die Stimmung von diesem Stück sehr, sehr gerne. Und ich habe das viel gehört beim Schreiben, weil es irgendwie diese Wucht hat einerseits, aber auch diese Verzweiflungsebene und dieses Verträumte und dieses Verzagte. Und also da passiert einfach viel gleichzeitig.
Gleichzeitig. Mhm. Und das passt eben auch zu deinem Roman Treppe aus Papier, weil da eben ganz verschiedene Zeitebenen gleichzeitig festgeschrieben sind in diesem Haus. Das spricht zu uns. Du bist allerdings schon gedanklich vielleicht auch schon bei deinem neuen Roman.
Das ist ja das absolut Unwirkliche an diesen Veröffentlichungszyklen, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem es erscheint, das Buch ist jetzt seit 2 Tagen offiziell draußen. Ja. Für mich ist das seit Januar durch. So, ich bin einfach gedanklich schon in der Recherche und Konzeption und in den ersten Schreibmomenten für das nächste Projekt. Und freue mich jetzt aber über diesen kleinen Throwback in Form der Wahrnehmung und der Öffentlichkeit und freue mich jetzt auf die ganzen Lesungen, die kommen.
Ja.
Und ja, werde in dieser Parallelität jetzt eine Weile leben.
Ja. Ja. Genau, auch wieder alles gleichzeitig. Worum geht es denn im neuen Buch? Du hast schon angedeutet, also Heimat wird ein Thema sein.
Also das eine, also es ist gerade ist es noch nicht definiert, welches von zwei Projekten es wird. Es gibt ein fertiges Romanmanuskript, das eine Grundlage bieten könnte für eins und dann eben ein neues, an dem ich gerade schon sitze, wo es um, ja, tatsächlich, nennen wir es, Aufwachsen in Unterfranken geht.
Aha, also da ist ja perspektivisch noch einiges bei dir drin.
Ja, ich hoffe doch.
Genau, erstmal.
Ideen gibt's.
Ideen gibt's. Und sonst kannst du ja auf die Bühne gehen. Heute Abend bist du ja, glaube ich, auch nochmal als Poetry Slammer unterwegs.
Ja, genau.
Unterwegs.
Ich bin heute in Rothenburg an der Wümme. Ich bin gespannt.
Ja, schön. Hoffentlich auch mit viel Applaus, wie wir es gerade eben schon gehört haben. Ansonsten gucken wir perspektivisch auf die nächste Woche. Yes. Ich habe es bereits gesagt. Du bist im Literaturhaus Hannover am 27. 19 Uhr und alle, die jetzt noch Karten wollen, sollen sie bitte sofort kaufen, richtig?
Genau, am besten im Vorverkauf, damit die Veranstaltungsseite entspannt ins Wochenende schlummern kann. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr, das wird richtig schön. Thomas Schäfer moderiert, ich werde lesen, wir werden uns unterhalten. Freue mich drauf.
Und wer vielleicht schon mal ins Buch reingucken will, reinlesen will, vielleicht schon das ganze Buch verschlingt bis zum kommenden Mittwoch. Treppe aus Papier ist im Blessing Verlag erschienen. 224 Seiten kosten 23 Euro. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank für den Besuch bei NDR Kultur à la carte, Henrik Santo.
Vielen, vielen Dank.
Mein Name ist Andrea Schwitzer. Sie können dieses à la carte gern weiterempfehlen. Sie finden es bei uns im Netz. Die Adresse ndr.de/kultur.